Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Insbesondere herzlich willkommen, liebe Geschäftsreisende. Unser Partner hier in dieser Pre-Roll, die Kollegen von HRS. HRS ist die beste Lösung für Geschäftsreisende, mit der man Geld, Zeit und Nerven sparen kann. Und das geht so. Ihr meldet euch an unter myhrsvorteile.de und profitiert dann von speziellen Tarifen, indem man besondere Business-Hotels bis zu 30% günstiger bekommen kann. Man kann kostenlos am selben Tag stornieren bis 18 Uhr. Man sammelt Miles and More oder Bahn-Bonuspunkte. Man kann Express-Check-In, Express-Check-Out machen. Also alles, was das Geschäftsreisendenherz begehrt. Einfach anmelden unter myhrsvorteile.de. Wenn ihr das nun tut, nehmt ihr automatisch auch an der Verlosung teil. Es geht um einen 5-Sterne-Hotelgutschein für 2 Personen, 2 Übernachtungen inklusive Frühstück. Einfach nur mitmachen, anmelden, die ganzen Vorteile von HRS genießen. myhrsvorteile.de. Die Kollegen machen diesen Job schon sehr, sehr lange. Schon aus BTX-Zeiten sind sie dabei. Man kann ihnen, glaube ich, da eine gewisse Kompetenz und Fähigkeit zutrauen. Macht mit myhrsvorteile.de. Viel Spaß und gute Reise.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche eine Folge mit 2 Gesprächspartnern, und zwar Kerstin Schiefelbein und Benedikt Böckenförde von der Visual Statements GmbH, eine ziemlich abgefahrene Firma, wie ihr gleich hören werdet. Sehr, sehr modernes, ungewöhnliches, einzigartiges, fast schon Geschäftsmodell. Wer von euch kennt Statements, die man bei Facebook oder bei Instagram sieht, die heißen du tanzt mich mal, ich bin nur zum Pöbeln hier oder statt Konfetti gleich den Locher werfen. Also wer sowas kennt und gesehen hat, das machen diese Kollegen hier und machen dann hinten raus eine ganze Menge Geld damit, dass sie diese Sprüche vorne bei Facebook uns allen zeigen. Wie das genau läuft, darüber wollen wir mal sprechen. Es ist eine Mischung aus Medien- und E-Commerce-Firma. Ich glaube, ihr sagt dazu aber eigentlich eine Medienfirma. Erstmal moin.
Servus, vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Also ich höre schon, und ihr hört schon, die Menschen, die uns zuhören, ihr kommt aus, also ihr sagt jetzt nicht moin, ihr sagt jetzt irgendwie hallo, servus, du kommst aus Freiburg und du aus Berlin.
Genau, ich lebe in Berlin.
Aber ihr arbeitet bei derselben Firma.
Genau, also ich komme ursprünglich aus Freiburg. Ich dachte eigentlich, dass ich ganz gut Hochdeutsch spreche, aber jetzt habe ich mich wahrscheinlich schon verraten in den ersten Sätzen. Aber genau, die Firma wurde ja auch in Freiburg gegründet.
Du bist der Gründer?
Genau, ich bin der Gründer.
Wann hast du angefangen?
Also das Unternehmen ist aus einer Facebook-Seite entstanden. Die Facebook-Seite habe ich 2011 gegründet und in 2014 wurde dann das Unternehmen draus, die Visual Statements GmbH.
Und war das am Anfang ein Hobby oder sofort klar, das mache ich als Business?
Es war erstmal ein Hobby. Also ich habe neben meinem Studium oder nach meinem Studium in Medienverlagen gearbeitet und habe halt gelernt, wenn du Reichweite hast, wirst du immer Geld verdienen. Und habe dann mit dem Großwerden von Facebook die Möglichkeit gehabt, selber zum Publisher zu werden, hatte ein Faible für Bilder mit Sprüchen, das kann ich gar nicht so anders sagen, und habe dann angefangen, die selber unter dem Namen Visual Statements auf Facebook zu publishen und habe dann diese Seite 2 Jahre lang alleine moderiert, neben meiner Beratertätigkeit.
Also da warst du sozusagen hauptberuflich Berater und nebenberuflich, genau, hast du das ja gemacht, ne?
Habe weiter in Medienverlagen gelernt und habe dann Ende 2013 alles auf schwarz gesetzt sozusagen, habe mein Geld genommen, was ich damals hatte, und in die erste Produktkollektion von Visual Statements gesteckt. Damals waren es 6 T-Shirts und ein E-Commerce-Shop. Weil damals schon die Nachfrage aus der Community kam, hey, sag mal, kann man denn eure Designs nicht auf Produkten kaufen? Und ich dachte mir, ja, warum denn eigentlich nicht? Und so ist dann das Geschäftsmodell des E-Commerce entstanden, mit dem wir dann auch groß geworden sind.
Was war der allererste Spruch, den du dir ausgedacht hattest?
Also die erste T-Shirt-Kollektion waren 6 T-Shirts und der Topseller, bei dem ich dann auch gemerkt habe, dass das Geschäftsmodell funktioniert, war Te Amo Tequila und dementsprechend dann Tequila angekreuzt und nicht Te Amo. Und da habe ich gemerkt, an dem Abend, wo ich das veröffentlicht habe, okay, das Geschäftsmodell funktioniert, weil dieser Spruch hat davor schon Viralität auf Visual Statements erzeugt. Und das ist ja auch heute unser Modell. Wir sehen ja über Auswertung von Daten, welche Sprüche oder welcher Content wie funktioniert. Und daraus produzieren wir ja dann Produkte. Das heißt, das war dann sozusagen ausschlaggebend für die Gründung der GmbH. Und die Reise ging los.
Und wie viele T-Shirts hat man dann von diesem ersten damals verkauft?
Also damals war das ja noch eine ganz kleine Kollektion. Ich hatte ja auch von T-Shirts überhaupt oder vom Modebusiness in dem Sinn keine Ahnung. Ich war erstmal etwas vorsichtig. Ich habe ein paar hundert damals in der ersten Auflage gedruckt. Und dieses Te Amo Tequila hat sich in 2 Tagen über 100 Mal verkauft. Und die anderen T-Shirts aber gar nicht so stark. Aber dann hat man halt gesehen, okay, in welche Richtung geht es. Und so haben wir das dann einfach permanent weiterentwickelt. Trial and Error.
Und was kostet ein T-Shirt bei euch?
Ein T-Shirt kostet bei uns 22 Euro.
Okay, okay. Und dann hast du es eine ganze Weile weiterentwickelt und irgendwann Hast du dich an Kerstin erinnert, als du eine Partnerin gesucht hast?
Richtig, genau. Also ich habe ja, wie gesagt, bei Burda neben meinem Studium gearbeitet und in 2014 habe ich die GmbH gegründet, hatte Kerstin in 2005 oder 2006 bei Burda schon mal kennengelernt. Und dann ist dieser Laden sehr schnell oder das Unternehmen sehr schnell gewachsen. Also in 2015 haben wir weitere Marken gegründet, haben das Produktportfolio ausgeweitet und ja, dann ist es fast so schnell gewachsen, dass es mir, sage ich ganz ehrlich, gegen die Wand gefahren ist, weil die Strukturen haben noch gefehlt, es waren noch nicht die Prozesse da. Und dann habe ich mich dran erinnert an Kerstin und wir hatten damals uns immer mal wieder ausgetauscht. Und dann habe ich Mitte 2015 habe ich Kerstin das erste Mal gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, mir dabei zu helfen, Visual Statements weiter groß zu machen. Und seit 2016 ist glücklicherweise Kerstin als zweiter Geschäftsführer mit an Bord.
Wo musste man dich damals abwerben oder wo kamst du damals her?
Ja, ich hatte ja eine längere Reise bei Burda gehabt von 12 Jahren.
Oha.
Genau, und war zuletzt dort im Ausland auch tätig, bin aber von dort, wollte ich unbedingt wieder nach Deutschland zurück und dann in Berlin gelandet und hatte dann einen kleinen Ausflug zu Rocket Internet und Glossybox gemacht, die mich aber wiederum dann gleich ins Ausland wieder geschickt haben und ich war für die in den USA und bin aus den USA zurückgekommen und dann direkt nach Freiburg, beziehungsweise nach Berlin.
Habt ihr eine Weile zusammen in Freiburg gearbeitet?
Nee, aber Freiburg war damals das Office und ich war trotzdem in Berlin geblieben, hab zum Ben auch gesagt, die einzige Bedingung ist.
Ich wollte gerade sagen.
Ich werde nicht mehr nach Freiburg umziehen. Ich muss in Berlin bleiben. Und ich habe dann eigentlich als One-Man-Show aus Berlin herausgearbeitet, habe mir vor allen Dingen in den ersten Monaten sehr viel die Prozesse vorgenommen, habe das Unternehmen an sich durchleuchtet nochmal. Was sind eigentlich unsere USPs? Wo sind die Ansatzpunkte? Und dann ging das aber auch, wie das Wachstum immer so ist, übermannt das einen. Und wir mussten schon Ende 2016 dann auch ein Büro in Berlin anmieten, weil wir dann einfach auch gemerkt haben, okay, zum einen gibt es eben feste Aufgaben, die ich übernommen habe, besonders konzentriert auf das Thema Commerce. Und dann haben wir ein Commerce-Team in Berlin aufgebaut.
Wie groß ist die Firma jetzt?
Zurzeit sind wir knapp 40 Leute.
Und davon die Hälfte in Berlin, die Hälfte in Freiburg?
Nicht ganz.
Zwei Drittel in Freiburg. In Freiburg ist das Publishing und das Native Advertising, also das ganze Media-Geschäft. Und in Berlin ist primär Commerce angesiedelt, also die ganze Produktentwicklung, Retail.
Aber wenn du sagst Produktentwicklung,
ja,
dann ist das eigentlich, irgendwer denkt sich einen Blödsinn aus und schreibt es auf irgendwie so ein Visual Statement, drauf und dann ist es ein Produkt oder so, mehr oder weniger.
Also so ist es nicht ganz. Also wir haben, das Herz dieser Firma und so wie wir entstanden sind, ist das Publishing. Das heißt, wir haben eine Redaktion in Freiburg und die published. Und zwar, wir veröffentlichen, damit du ein Gefühl dafür bekommst, über 100 Beiträge am Tag in sozialen Netzwerken. Und diese Beiträge oder diesen Content werten wir aus. Und aus diesem Content machen wir zum einen Produkte, physische Produkte, Tassen, T-Shirts, Kalender. Und zum anderen geben wir diese Data Insights, die wir da haben, nehmen wir, um Native Advertising Kampagnen für Unternehmen gemacht. Das ist eigentlich unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir monetarisieren den Content auf zwei unterschiedliche Art und Weisen. Und dementsprechend haben wir dann auch damals, als zum Beispiel das Postkartengeschäft, damals sind wir in den Handel gegangen, haben überlegt, okay, können wir Postkarten verkaufen? Dann habe ich damals mit Kerstin überlegt, lass es uns doch einfach mal versuchen. Wir haben dann unsere Top Viral Statements als Postkarten umgesetzt, haben einen Postkartenständer bei eBay gekauft und sind in die Buchhandlung im Rombach gefahren mit der Sparkasse und haben dort unseren Postkartenständer aufgestellt. Mit der Straßenbahn und genau mit der Rombach Buchhandlung haben wir dort sozusagen diesen Postkartenständer aufgestellt, weil ein Freund von mir dort der Geschäftsführer war, der uns das ermöglicht und unser Postkartenständer hat sich sehr viel schneller gedreht als die der Mitbewerber direkt aus dem Stand. Und das hat uns halt auch gezeigt, okay, diese Art der Produktentwicklung und vor allem die Herangehensweise, dass wir, bevor wir das Produkt in den Markt bringen oder verkaufen, schon sehen, dass es funktioniert, hat dann hier Früchte getragen und dementsprechend.
Aber funktionieren heißt eine Menge Engagement zieht bei Facebook oder Instagram.
Richtig, genau. Also Content ist für uns nur dann relevant, wenn er Interaktion generiert. Das heißt, daran wird es auch nur gemessen. Also für uns ist Interaktion der Gradmesser, denn nur was Interaktion bringt, bringt Reichweite. Und um diese Reichweite rum setzen wir eine Datenanalyse. Und aus diesen Daten kreieren wir neue Marken, also wie zum Beispiel Lieblingsmensch, Vollzeitprinzessin, Ich höre nur Mimi. Das sind alles Marken, die sind aus diesen Daten entstanden. Wir kreieren neue Produkte, wie gerade eben schon gesagt, unser Topseller mit den Sprüchen, mit dem T-Shirt oder Tassen. Wir kreieren neue Trends. Wir waren zum Beispiel mit die Ersten, die den Unicorn-Trend ein Jahr früher gesehen haben vor allen anderen und haben eine Miss Unicorn-Wahl gemacht 2016. Und wir kreieren Native-Advertising-Kampagnen. Also das ist sozusagen das Geschäftsmodell des Social Publishing.
Was heißt Miss Unicorn-Wahl? Ihr habt irgendwo
Genau, also wir haben damals gesehen, dass Unicorn ein Riesentrend ist in der Zielgruppe und haben dann aufgerufen zur ersten offiziellen Miss Unicorn-Wahl und dann haben sich deutschlandweit, sogar noch aus Österreich und der Schweiz, Frauen beworben, die den Titel der Miss Unicorn haben wollten und dann haben wir damals in einem Schwimmbad in der Nähe von Freiburg dort, haben wir dann sozusagen die Misswahl veranstaltet und eine Miss Unicorn gekürt.
Als Business oder als Gag oder als Marketingaktion?
Naja, wir haben damals auch mit als einer der ersten dieses aufblasbare Einhorn importiert nach Deutschland, welches wir verkauft haben, was dann so auch viral ging vor 2 Jahren. Überall hat man das gesehen.
In den Pools und so, ja.
Genau, genau. Und dementsprechend war das eine Marketingaktion für eines unserer Produkte.
Das heißt, vielleicht mal ganz kurz, wie viele Produkte verkauft ihr jetzt dieses Jahr so ungefähr?
Ja, wir liefern so 250.000 Produkte jeden Monat aus.
Davon
und
sind aber die meisten.
Wir wissen aber noch nicht genau, wie viel in diesem Jahr, weil das Weihnachtsgeschäft ist natürlich das Stärkste. Und ja, bei ein paar Millionen Produkte sind das schon. Ich denke mal, dieses Jahr können es ungefähr 5 Millionen werden.
Okay. Heißt ganz kurz, übliche OMR-Frage, Umsatz führt dann zu, also 5 Millionen Produkte würden dann führen zu wie viel Umsatz?
Naja, also das muss man immer so ein bisschen differenzierter sehen. Wir, zum Beispiel das Postkartengeschäft machen wir zusammen mit einem Dienstleister, weil wir könnten jetzt nicht jeden Postkartenständer oder sowas betreuen. Das heißt, wir haben auch noch ein paar Mittler dazwischen hängen, die natürlich ein bisschen mitverdienen, aber grundsätzlich rennen wir da auf einen 2-stelligen Millionenbetrag zu und das ist auch unser Ziel.
Aber und wie viel von dem Umsatz ist direkt und wie viel ist sozusagen, wo ihr jetzt Retailer beliefert oder sozusagen andere Händler beliefert?
Ja, mittlerweile ist es fast 50-50. Wir sind immer noch sehr, sehr stark im E-Commerce-Bereich und zwar gar nicht mal, weil wir den Google-Code geknackt haben, sondern weil wir natürlich durch unsere große Reichweite über 30 Millionen Menschen erreichen wir jeden Monat mit unseren Social-Media-Marken. Haben wir natürlich ein unglaubliches Marketingpotenzial, das wir natürlich auch in unseren Online-Shop linken oder auch führen. Das bedeutet, nach wie vor können wir knapp 50% des Umsatzes selber machen und etwa 50% machen wir schon über Händler.
Okay. Und wie groß, also das ist jetzt, wenn du sagst, ungefähr 10 Millionen, nehme ich jetzt mal mit, dann ist es der Handelsumsatz und da kommt noch Media-Umsatz on top oder ist der schon mit inkludiert?
All in, genau.
Also das Media macht ihr auch noch als kleineren Umsatzteil, war ich manchmal überrascht. Ich dachte, ihr macht mehr Media, ihr macht in Wahrheit viel mehr Handel und Media ist noch ein kleiner Teil, wo ihr dann so Native-Kampagnen fahrt.
Media ist sehr stark am Wachsen, aber man muss ja auch ehrlich sein, wir können ja Media erst seit einem Jahr machen, weil vor einem Jahr hat Facebook das Branded Content Tool eingeführt. Bedeutet, wir können als Publisher Branded Content Kampagnen für andere Marken umsetzen. Davor haben wir immer nur unsere eigenen Marken beworben, weil wir hatten die Möglichkeit nicht, weil wir wollen ja auch nicht riskieren, dass unsere Marke gesperrt wird, weil wir hier irgendwie Werbung machen, was nicht erlaubt ist. Dementsprechend können wir Media erst seit einem Jahr machen und das Media-Geschäft ist am explodieren, das kann ich nicht anders sagen. Aber wie gesagt, der erst seit einem Jahr ist, braucht es da natürlich dann auch noch, um an die Umsätze jetzt vom Commerce ranzukommen.
Kannst du mal sagen, zum Beispiel, jetzt habt ihr so ein paar Submarken kreiert, Lieblingsmensch, Vollzeitprinzessin, Wordporn, genau. Und dann kommt sag mal ein Beispiel für eine Brand, mit der ihr arbeitet.
Zum Beispiel, aktuell hat Tinder die 2. Kampagne über uns laufen.
Und die werben dann bei Lieblingsmensch, oder?
Wir machen denen dann... Also die Marken, wir verschaffen den Marken Zugang zu unserer Zielgruppe oder zu der Zielgruppe der Millennials. Und wir beraten dann die Marken und schauen, okay, welche Marken passen zu jetzt in dem Fall der Kampagne von Tinder. Tinder wird ausgespielt über Visual Statements, weil dort der größte Markenfit war. Und weil wir auch in der Vergangenheit dort schon eine sehr erfolgreiche Kampagne umgesetzt haben.
Okay, okay.
Ja.
Und dann ist es aber ein TKP-Geschäft.
Naja, also da muss man auch etwas differenzieren. Also wir verkaufen sogenannte Reichweitenpakete, ja. Nur gibt es da eine Besonderheit, wir verkaufen nicht rein Reichweite, sondern bei uns ist ja immer die Content-Kreation mit drin. Also wir können Unternehmen Reichweiten garantieren, aber nur, wenn wir selber den Content kreieren. Weil nur wir wissen, wie unsere Zielgruppe funktioniert und nur wir können den Content in die DNA unserer Zielgruppe einsetzen. Das heißt, ein Unternehmen wie Tinder kann zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen 5 Millionen Millennials erreichen oder 5 Millionen in eurer Zielgruppe und dann können wir diese Reichweiten garantieren und in so einem Volumina, in so einem Paket Projektpreis ist dann die Content-Kreation mit Inbegriffen des Reporting, die Aussteuerung.
Und die lassen das heißt, euch dann machen. Dann denkt ihr euch was Lustiges aus für einen Spruch, oder?
Der Abstimmungsprozess, den kannst du vergleichen mit klassisch, wenn jetzt ein Unternehmen zu einer Agentur gehen würde. Also wir lassen uns natürlich, wir machen den Kreationsprozess. Der ist natürlich eine komplett andere Herangehensweise als bei einer klassischen Agentur. Also wir haben eine Datenbank, so kannst du dir das vorstellen. Da sind etwa 200.000 Sprüche verschlagwortet drin. Seitdem wir ja Visual Statements seit 2011 oder die Seiten betreiben, haben wir diese Datenbank gefüllt. Und dort könnte ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, er hat eine Kampagne zum Thema Schokolade, könnte ich dort in diese Datenbank das Thema Schokolade eingeben und sehe, okay, welche Textbausteine, welche Sprüche haben wie funktioniert in diesem mit im Bereich Schokolade oder Food. Und aus diesen Datensätzen machen wir dann eine datengetriebene Content-Kreation. Und die stimmen wir dann mit dem Kunden genauso ab, wie wenn jetzt eine Kreativagentur mit ihm eine Kampagne abstimmen würde. Und wir haben halt die Sicherheit, wir wissen schon, bevor die Kampagne online geht, dass sie funktioniert. Und dementsprechend können wir dann auch solche Reichweiten garantieren, dem Kunden. Das ist ja das Geschäftsmodell.
Ja, sowas Ähnliches hatte ich schon mal von Stoio. Die machen so ein ähnliches Ding, ne?
Bei Stoio meine ich zu wissen, dass der Content auf der Seite, auf den Seiten der Marken ausgespielt wird. Also dort, ne, Stoio ist ja an sich kein Publisher. Zumindest
positionieren mit Publishern.
Aber bei uns findet der Content in unserem Brand-Network statt. Das wollen ja die Marken. Die Marken wollen ja den Absender Visual Statements haben. Denn der Absender Visual Statements hat so einen hohen Bekanntheitsgrad oder halt auch einen Trust innerhalb dieser Zielgruppe. Die wollen bei uns stattfinden. Und sie können bei uns aber nur dann stattfinden, wenn wir den Content so kreieren, dass sich die Millennials über die Werbung freuen. So ist es ja. Also wir sehen, das kann man ja auch über Daten nachweisen, also wir sehen zum Beispiel jetzt das letzte Tinder-Posting, wenn ich mir die Zahlen anschaue, da sieht man, dass es besser funktioniert hat als ein durchschnittliches redaktionelles Posting. Hm. Also Werbung, die halt dann auch den Usern Spaß macht. Ja.
Lass mal ein bisschen über die Plattform reden, weil ihr habt gesagt, also ihr seid sozusagen so ein bisschen so ein Produkt der Facebook-Plattform oder so ein Kind der Facebook-Zeit sozusagen. Jetzt hat sich ja Facebook stark verändert in den letzten Jahren und ich würde mal annehmen, ja nicht unbedingt zu eurem Vorteil, also weil die organischen Reichweiten sind klar zurückgegangen, viele Leute nutzen andere Plattformen, es wird immer ausdifferenzierter. Wie ist euer Blick da auf Facebook zum Beispiel?
Naja, also grundsätzlich kann man bei uns nicht sehen, dass wir von den Änderungen des Algorithmus zu groß betroffen sind. Natürlich, wie alle, sehen wir auch gewisse oder nehmen wir gewisse Änderungen mit. Aber ich glaube, was uns ausmacht und was uns in allem, was wir tun, ausmacht, ist, dass wir das Herzthema von unserer Firma des Contents so verinnerlicht haben und wir machen den Content für unsere Zielgruppen. Und alles, was wir tun, basiert auf Emotionen, die sie Leute mit sich selbst verbinden, mit ihren Freunden verbinden und dadurch erhalten wir eine hohe Interaktion und ich glaube, dass genau unser DNA-Gedanke ist genau der gleiche, den Facebook auch hat, dass man ihm relevanten Content hat. Wir linken nicht nach draußen, wir machen Web ist für uns ja gar kein Thema.
Aber es ist schon weniger Reichweite da für euch, oder nicht?
Wir sehen einfach nur, also wir sehen bei uns selber Reichweitenwachstum.
Wirklich?
Ja. Ja.
Auch ohne, dass ihr dafür bezahlen müsst.
Ja. Ja.
Also es gibt auch keine Ermüdungseffekt, das heißt, so Sprüche laufen dann immer.
Oder muss halt immer auch aktuell bleiben. Wir nehmen aktuelle Anlässe rein, wir haben die Alltagsanlässe, es geht um Lustiges, es geht um Tiefgründiges, es geht um Provozierendes. Wir nehmen einfach wir bilden eigentlich das Leben dieser Zielgruppen ab.
Ich in den verschiedenen Channels. Vielleicht ein paar aktuelle Beispiele. Ich meine, man muss sich sehr vorstellen, sitzen da halt Leute, das soll ja schon irgendwie auch lustig sein, ne? Häufig. Lustig ist ja schon so einer eurer Key-Trigger, oder?
Ja, es ist so unterschiedlich. Wir haben natürlich auch einen Redaktionsplan. Wir wissen ganz genau, was muss am Montagmorgen kommen. Da muss es richtig motivierend sein. Da muss man die Leute irgendwie rausholen aus ihrem Wochenend-Blues oder Montagmorgen-Blues dann in dem Sinne. Genauso wie wir wissen, okay, am Freitag ist dann schon die halbe Partystimmung da. Und da gibt es natürlich andere Statements. Also wir wissen auch ganz genau, zu welcher Zeit, zu welchem Tag, welche Arten von Content funktionieren oder beliebt sind. Und dann gibt es natürlich aktuelle Dinge. Natürlich hat die Hitze jetzt eine Rolle gespielt. fehlt. Dann gibt es die Wassermelonen, die unbedingt dabei sein müssen. Und dann sind es die Kollegen, die auch natürlich tagsüber eher stattfinden, während abends zum Beispiel mehr tiefgründige, etwas ruhigere Themen stattfinden. Also das muss man sich schon ein bisschen so vorstellen. So, wir sprechen ja hauptsächlich Frauen an in der ersten Generation, die wir erreichen. Und alles, was die Frauen da draußen bewegt und wo die gerade sind, auf ihrem Handy schauen, da wollen wir sie abholen. Und nur wenn wir sie abholen, dann funktioniert es auch.
Ganz kurze Unterbrechung und erneuter Hinweis, auch diese Woche wieder auf unsere Freunde von Facebook. Die Kollegen haben nämlich jetzt auch einen eigenen Podcast. Der Podcast heißt das Facebook Marketing Update und es geht, wie der Name schon sagt, um Marketing-Tipps, Tricks und Kniffe auf der Facebook-Plattform oder auf Instagram. Also da wird euch gezeigt, was man gerade aktuell und alles so Cleveres im Marketing machen kann. Der Host des Podcasts ist Jin Choi. Er steuert bei Facebook hier im Dachraum das ganze Thema FMCG und Handel und Entertainment, aber er ist nicht der Einzige, der dort spricht, sondern er lädt sich interne Experten ein von Facebook und Instagram selber und hat auch externe Experten, die sich richtig gut auskennen mit den Themen, die kommen in diesem Podcast zu Wort. News aus erster Hand zum Thema Facebook und Instagram gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Das ganze Thema heißt das Facebook Marketing Update und die Microsite zu diesem Podcast heißt fb.me/das Marketing Update. Sag mal, genau, eure Zielgruppe ist wahrscheinlich unterschiedlich mit den jeweiligen Submarken oder kann man so pauschal sagen, es sind Frauen über alle Marken hinweg wahrscheinlich?
Nö, die Submarken gründen wir ja genau aus dem Punkt, weil wir eben zum Beispiel Strömungen sehen, die es wert sind, eine eigene Strömung, also eine eigene Marke zu kreieren. Eine der jüngsten Marken ist zum Beispiel Lieblingskollegen. Wir sehen, dass immer mehr Interaktion auch zwischen Kollegen stattfindet, man mit Kollegen befreundet ist, auch in den Netzwerken sich verlinkt oder auch teilt. Und vor dem Hintergrund, wir werten das auch jeden Monat aus und wir haben zwischen unseren Marken eine maximale Überschneidung von 20%. Das heißt, 80% von jeder Marke sind eigene Community, Marken, treue Community. Und je älter die Marke ist, desto weniger gibt es natürlich die Überschneidungen. Wir nutzen natürlich am Anfang unser Netzwerk, um es bekannt zu machen. Aber je älter die Marken werden, desto weniger Überlappungen gibt es zwischen den Marken. Das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen die Zielgruppe ständig vergrößern. Und vor dem Hintergrund fallen da immer wieder neue Marken auf oder neue Potenziale auf und dann überlegen wir uns wieder was Neues dazu.
Aber ihr sagt, okay, dann lass mal sagen, Facebook, seid ihr mehr als zufrieden, höre ich jetzt so raus und es hat da jetzt keinerlei Veränderungen gegeben in der Kraft, die Facebook für euch hat?
Also es hat schon Veränderungen gegeben. Also seit 2011, seit damals ich ja die Seite gegründet habe, gibt es ständig Newsfeed-Änderungen. Und am Ende des Tages haben diese Newsfeed-Änderungen immer nur ein Ziel. Facebook will, dass relevanter Content produziert wird. Weil wenn Content produziert wird, der die Zielgruppe nicht interessiert, ist Facebook tot. Das ist ja deren Geschäftsmodell. Also Aufmerksamkeit ist deren Geschäftsmodell. Das heißt, es war im halben Jahr, hat ja Zuckerberg von Meaningful Interactions gesprochen, als diese große Pressemeldung von Facebook rausging, dass man jetzt den Newsfeed wieder ändert und alle sind in Schockstarre erstmal verfallen. Und was heißt Meaningful Interactions? Wir sehen das, ich kann es dir am Beispiel von einem Visual Statement, was wir vor 2-3 Wochen veröffentlicht haben, das hieß Team Blaue Flecken. Als Beispiel, ja, einfach nur Team Blaue Flecken. Blaue Flecken sind ein Riesenthema, vor allem, wenn man nicht weiß, wo sie herkommen. Und wenn man sich sieht, was für ein Engagement unter diesem Posting stattgefunden haben. Es haben mehrere 10.000, ich glaube sogar über 100.000 Menschen sich darüber unterhalten, wo ihre blauen Flecken herkommen und sie wissen nicht, woher. Und das ist die sogenannte Meaningful Interaction, von der Zuckerberg spricht. Und dort findet ja dann Interaktion unter den Nutzern statt, ja. Also Lisa A. verteckt sich mit ihrer Freundin Dorit B. und sie sagen, hey, schau mal, wo hast denn du, erinnerst du dich noch an die blauen Flecken oder wo wir im Zeltlager waren? Das ist meaningful und alles, was meaningful ist, wird ausgespielt. Und natürlich müssen wir dann, wenn so eine Nachricht kommt, wir analysieren ja auch alle Kommentare genau, wir schauen uns das an.
Wie groß ist eure Facebook-Seite? Wie viel?
Also Visual Statements hat knapp 800.000 Fans und insgesamt haben wir 2,5 Millionen Facebook-Fans overall und 1 Million Instagram-Follower, wobei, wie gesagt, für uns ist die Währung, Fans ist für uns überhaupt keine Währung mehr oder Follower, sondern es geht rein nach generierten Interaktionen. Und da generieren wir über unser Netzwerk 55 Millionen Beitragsinteraktionen jeden Monat. Also für uns ist die einzig harte Währung Beitragsinteraktion.
Aber um die wiederum zu haben, brauchst du ja irgendwo ein Following, sonst kommst
absolut,
du die Leute nicht ran.
Ja, gut, klar, absolut. Also natürlich ist ein Fanwachstum für uns, schauen wir uns natürlich an und das ist interessant, aber es gibt natürlich Seiten, das muss ich dir nicht sagen, hast du dann große Marken, die haben dann da 3-4 Millionen Follower oder sowas, haben 0,0 Engagement und dann hast du kleinere Seiten, die haben halt irgendwie 100.000 Fans und haben mehr Engagement.
Aber macht ihr denn viel Paid oder macht ihr gar kein Paid?
In welchem Bereich?
Instagram, Facebook, dass ihr Posts irgendwie promotet?
Also, Nee, Post-Promoting machen wir gar nicht. Wir fahren hin und wieder Like-Kampagnen, also einfach, dass wir die Seite hervorheben, also normale Like-Kampagnen, aber wie gesagt, also zu 95% organisch.
Und wie ist Instagram für euch?
Na, also wir sehen eine Verschiftung natürlich, vor allem im Fanwachstum von Facebook auf Instagram. Das muss man ganz klar sagen. Insgesamt sind die Reichweiten auf Facebook nach wie vor sehr hoch. Also ich hatte ja gerade das Beispiel gesagt, also wenn man mit einzelnen Postings organisch über 3 Millionen Menschen erreicht, dann kann man nicht davon sprechen, dass der Facebook-Algorithmus oder der Newsfeed tot ist. Aber klar, wir sehen eine Änderung des Nutzungsverhaltens und wir sehen auch, dass wir unsere Content-Strategie ganz klar anpassen müssen. Also früher war es ja wirklich so, dass wir auch mit dem Content sehr parallel gefahren sind. Aber jetzt ist es halt einfach so, dass wir bei Instagram sehen, okay, es funktioniert eine andere Art von Content oder es gibt gewissen Content, der eben auf Facebook funktioniert, aber auch nicht auf Instagram. Aber wir sind ja auf Instagram glücklicherweise sehr früh auch gestartet und mit allen Marken ähnlich stark vertreten wie auf Facebook.
Okay.
Natürlich haben wir auf Instagram einen Mini-Nachteil. Man hat eine Interaktion weniger, nämlich das Sharing. Von dem her ist die Interaktion, die Anzahl der Interaktionen ein bisschen geringer. Aber letztendlich, was man halt bei uns sehen kann und worauf wir auch optimieren, ist, wir haben pro Fan etwa 10 Reichweiten-Follower sozusagen. Das heißt, wir haben immer so ein Multiple von 10 auf jeden Fan an Leuten, die wir erreichen. Und das ist so, wo natürlich dann auch die Anzahl der Interaktionen herkommt.
Okay. Was macht man jetzt mit so einer Company? Also jetzt habt ihr da irgendwie 10 Millionen Umsatz. Ihr sagt dazu, das ist eine Medienfirma, aber der Erlös kommt nach wie vor zum großen Teil aus dem Handel. Da habt ihr so Zwischenhändlerpartner. Ihr macht direkt, haben wir jetzt gelernt. Wo geht die Reise hin?
Ja, man kann ja sehen, die letzten, sag ich mal, vor allen Dingen 2,5, 3 Jahre haben wir extrem die Company professionalisiert, weil wir wären gar nicht so weit gekommen, wenn wir nicht gewisse Prozesse auch aufgesetzt hätten, gewisse Learnings eingearbeitet hätten, um überhaupt skalierungsfähig zu werden. Und man muss sehen, bis Juli haben wir ausschließlich die Marke VS monetarisiert. Das muss man auch sehen. Wir haben ein Brand Network von derzeit 8 Marken und haben jetzt im Juli angefangen, 2 neue Marken auch in die Monetarisierung zu bringen. Das Vollzeitprinzessin und Lieblingsmensch, auch in die Produktkollektionen und Produktmonetarisierung. Das heißt, die Skalierung, die bei uns möglich ist, ist zum einen noch über die anderen Marken. Wir sind jetzt erst so weit, dass wir die Infrastruktur haben, um zu skalieren. Und das andere ist natürlich, wir entwickeln immer noch die Geschäftsmodelle auch weiter. Auch im Bereich Media sind wir da noch ganz am Anfang. Wir konzentrieren uns sehr stark auf die Posting- und Videovermarktung. Aber auch da gibt es ja noch deutlich andere. Wir haben große Newsletter-Verteiler. Wir können Paletbeilagen machen.
Wo habt ihr die Newsletter her? Von den Käufern?
Von den Käufern oder auch Newsletter-Abonnenten, die überabonnieren tatsächlich unseren Content-Newsletter und wenn der auch mal nicht kommt, zum Beispiel als DSGVO gestartet ist, hatten wir mal 3 Tage kein Newsletter, weil wir nicht ganz sicher waren, aber wie wir jetzt damit umgehen.
Die reingezogen? Also ihr lebt doch nur im
Social.
Die registrieren sich. Nee, achso, genau. Es gibt eine auf visualstatements.net gibt es tatsächlich alle Visuals, die wir je veröffentlicht haben, verschlagwortet für die Community. Also dort kannst du Liebe eingeben und kriegst alle Statements, die wir veröffentlicht haben. Kann man sie auch eintragen. Also die User lieben diesen Content. Ja, ich meine, wir können ja sowas nicht mal tracken wie WhatsApp oder sowas. Wenn wir das tracken könnten, wie viel da verschickt wird über WhatsApp oder wie viel die Leute auf ihren Handys speichern, dann wären wir wahrscheinlich Reichweitenmilliardär.
Aber macht ihr euch da nicht ein bisschen Sorgen, weil ich höre jetzt immer mal wieder von Leuten, die sagen, was ich früher bei Facebook gepostet habe, das poste ich jetzt in irgendwelche WhatsApp-Gruppen. Und dann wäret ihr so ein bisschen raus. Also macht euch WhatsApp oder dieses ganze Messenger-Thema so ein bisschen Sorgen?
Ja, wir beobachten das sehr stark und natürlich ist das Messenger-Thema ein großes Thema. Wir glauben, dass wir darin eine weitere Chance sehen. Es gibt jetzt noch nicht so viele Ansatzpunkte oder eben auch Auswertungs-Analyse-Möglichkeiten. Wir sind aber davon überzeugt, dass es auch irgendwann kommen wird. Und deshalb freuen wir uns nach wie vor darüber, weil es uns eine große Verbreitung der Marke gibt. Aber ja, es gibt dir recht, es ist im Moment sehr, sehr schwierig, es greifbar zu machen. Und nichtsdestotrotz, das Feedback, was wir bekommen, da hören wir immer wieder raus, wo das alles so herkommt oder was sie alles damit machen. Greifen können wir es leider noch nicht, aber wer weiß, vielleicht gibt es da ja mal irgendwelche Ansatzpunkte, würde uns jedenfalls sehr freuen.
Wie ist das denn zum Beispiel euer Funnel ganz genau? Am Ende wollt ihr ja jetzt Handelsumsatz machen oder ihr wollt irgendwie ja, Handelsumsatz oder ihr wollt halt die Leute auch direkt was verkaufen. Ne? Das heißt, jemand liked das. Und wie kriegt ihr den dann, woher weiß der, dass es überhaupt bei euch einen Job gibt, wo er eine Tasse oder ein T-Shirt oder sowas kaufen könnte, weil das ist ja erstmal, ist ja eine Content-Leistung und klar, es gibt ein paar Leute, die sagen, Mensch, das ist ja cool, hätte ich gerne ein T-Shirt zu, aber das ist ja nur ein Mini-Bruchteil. Man will ja den Leuten eigentlich viel klarer machen, ey, guck mal, was du hier gerade geliked hast, das kannst du auch auf der Brust tragen. Wie kriegt ihr das den Leuten bewusst gemacht?
Naja, zum einen nutzen wir unsere Reichweite und publizieren dort auch Produktposts im Sinne von ein redaktioneller Post kann bei uns auch ein Produktpost sein. Das sind zwei am Tag
pro Channel. Also Spur am T-Shirt oder sowas.
Genau, wir zeigen dann wirklich das Produkt. Und lustigerweise wird das auch wieder als Content wahrgenommen. Also auch unsere Produktposts sind keine abwertenden Posts für den Feed, sondern die funktionieren genauso gut und haben genauso Hunderttausende von Reichweiten wie redaktionelle Postings, weil unsere Produkte sind ja auch Content. Und die freuen sich über den Spruch genauso auf dem Produkt, wie wenn es, sage ich mal, ein gestaltetes Visual ist.
Und dann ist schon klar, das Produkt da ist, dass man das kaufen kann.
Genau, da ist dann natürlich ein T-Shirt abgebildet, da ist ein Notizbuch abgebildet, da ist ein Konfetti-Popper abgebildet, je nachdem. Und dann ganz klar sehen wir dann den Ausschlag im Shop.
Und wie ist das bei euch? Also was ist das Top-Produkt? Also jetzt nicht Spruch, sondern ist es eher das T-Shirt oder ist es eher die Tasse oder eher der...
Ja, zurzeit ist vor allen Dingen Turnbeutel-T-Shirt, weil natürlich auch die ganze Festivalsaison, da wird sehr, sehr viel Fashion bei uns gekauft. In den Wintermonaten sind es dann sehr viele Geschenke Richtung Weihnachten hin und vor allen Dingen haben wir dann die große Kalendersaison. Man glaubt ja kaum, Postkarten, Kalender, super fancy stuff.
Gibt's immer noch.
Gibt's immer noch.
Wie bei meiner Oma am Küchenschrank gab's auch schon einen.
Genau, die fragen schon, wo die sind, weil dieses Jahr sind wir ein bisschen später dran. Aber wenn man sieht, letztes Jahr haben wir 2,7 Millionen Einzelpostkarten verkauft. Wir können es selber gar nicht glauben.
Sag mal ein paar Worte zum Thema Video, also jetzt Video bei Facebook, Instagram TV und so.
Also wir generieren ja über unser Netzwerk über 55 Millionen Video-Views. Also jeden Monat.
Also Videos, die wir publishen.
Genau, die wir selber produzieren.
Aber sind dann einfach auch nur Sprüche im Bewegtbild? Oder
sind das sind unterschiedliche Formate. Das sind längere, emotionale Formate. Also unser absolutes Top-Video hat über 6 Millionen Views organisch geschafft.
Das
ist eine Geschichte da geht es um eine Liebeserklärung an seinen Bruder als Beispiel. Also sehr emotionaler Content gespielt auf der Marke Visual Statements. Aber es gibt natürlich auch die klassischen Meme-Formate, die man kennt, angereichert zum Beispiel auch mit Cat-Content als Beispiel. Das heißt, wir identifizieren ja durch das Publishing täglich Formate, die funktionieren und die bauen wir dann natürlich aus. Und du siehst halt, die Bedeutung an Videocontent kann man ja allein schon daran messen, wenn wir 55 Millionen Views generieren, ist das genauso viel, wie wir komplett an Beitragsinteraktionen generieren. Also wenn man den View als Beitragsinteraktion zählen würde, so macht es ja jetzt in dem Sinn, habe ich ja nicht gemacht bei dieser Rechnung, aber da sieht man, welche Bedeutung das hat. Also Bewegtbild ist extrem, extrem wichtig für uns und wir sehen aber natürlich auch, dass gewisse Formate früher besser funktioniert haben, also Videos, längere Formate haben früher besser funktioniert, da sind wir eher dabei. Kurzformate, Memes sind ein Riesenthema bei uns, aber ja.
Jetzt sag mal Instagram TV, weil das jetzt gerade so ein bisschen der heißeste Kram ist.
Genau, damit experimentieren wir gerade auch. Also wir haben uns Instagram TV, beobachten das sehr genau, probieren dort auch schon unterschiedliche Formate aus, auch mit guten Ergebnissen bisher. Aber da sind wir tatsächlich noch im Ausprobieren. Aber sobald wir da eben auch identifiziert haben, welche Art von Content wie funktioniert, werden wir natürlich unsere Bewegtbildstrategie auch auf Instagram TV ausbauen. Ist für uns ja auch viel näher oder ganz nah an der DNA dran, also macht auch total Sinn.
Die Firma gehört ja euch beiden, ne? Jetzt meine klassische Frage habe ich so ein bisschen gestellt, also wo wollt ihr hin damit? Das hast du jetzt gerade schon so ein bisschen so visionär beschrieben, aber die übliche Logik könnte ja auch sein, man verkauft das. Im Vorgespräch hat er schon so ein bisschen durchblicken lassen, es gibt immer wieder den Gedanken, welche Partner könnten uns überhaupt helfen? Sagt mal, welche wären das?
Ja, also im Grunde genommen sind wir immer offen für strategische Partnerschaften auch. Ich meine, gerade im Retail-Bereich gibt es interessante Firmen oder sowas, die uns sicherlich Türen öffnen könnten. Oder auch im Media-Bereich arbeiten wir ja auch mit größeren, zum Beispiel Media-Agenturen oder sowas zusammen. Grundsätzlich, wo soll es hingehen? Ich glaube, wir beide haben auf jeden Fall so viel Spaß daran, dass wir glauben, dass wir das noch eine ganze Weile machen und vor allen Dingen, dass wir noch ganz viele Ideen haben, die wir auch weiterentwickeln wollen und wo wir glauben, dass da auch die Zukunft für uns auch liegt. Das heißt, wir sind jetzt ja auch ein eigenfinanziertes Unternehmen und waren auch nie irgendwie auf Investorensuche. Das fragen uns ja die meisten Leute, wer sind eure Investoren? Haben wir gar keine. Und wir sind auch ganz glücklich damit, mit dieser Unabhängigkeit, dass wir eben unsere Ideen umsetzen können. Und wir haben von Anfang an die Philosophie gefahren, wir holen uns das Geld lieber vom Kunden als vom
Investor.
Und das hat bisher sehr gut funktioniert. Und wir sind unseren sehr, sehr vielen Kunden da draußen sehr dankbar dafür, dass sie damit sozusagen auch ein gutes Werk getan haben. Und wir zum Beispiel, was wir jetzt auch machen, ist, wir haben viele Gedanken, aber was wir jetzt als nächstes machen, ist, wir öffnen einen Store in Berlin. Nicht, weil wir schon immer mal einen Kaufladen haben wollen, aber weil wir ja sehen, dass der Einzelhandel funktioniert. Wir sind insgesamt bei 2000 Händlern schon vertreten, aber wir brauchen einfach mehr Insights und wir wollen das Datenmodell auch offline weitertreiben. Und dazu brauchen wir eigene Insights, weil man sich natürlich an die Systeme des Handels und so nicht so anschließen kann und die auch nicht so unbedingt innovativ sind. Und deshalb eröffnen wir jetzt einen eigenen Store, der natürlich auch wieder...
Was ist zum Beispiel, was versprichst du dir davon, jetzt konkret zu lernen? Also...
Naja, also man ist natürlich schon sehr abhängig von der Platzierung, von der Inszenierung und das ist natürlich sehr schwer zu beeinflussen, wenn man in Anführungsstrichen nur mit Partnern zusammenarbeitet und wir glauben, dass wir die Kombination zwischen Produkt und Media noch sehr viel stärker kombinieren können, aber es muss ein Konzept dafür her und deshalb wird unser Shop nicht ein reiner nur Verkaufsshop sein, sondern wird auch ein Showroom sein, wird auch vor allen Dingen eine Testplattform für uns sein, wie können wir diese Online-Offline-Welt noch stärker verbinden. Und man muss halt einfach sehen, wenn man mit Partnern zusammenarbeitet, kann man niemals in der Geschwindigkeit arbeiten, wie wir es gewohnt sind, auch zu arbeiten. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir einen eigenen Store eröffnen, vorrangig. Ob wir da mal einen Filialbetrieb rausmachen, das wird sich zeigen. Das ist jetzt noch nicht das erste Ziel, aber das erste Ziel ist vor allen Dingen, noch mehr über diese Offline-Welt zu erfahren und was man da tatsächlich noch verbinden kann.
Okay, also selber einen Store machen, ist ja schon, also ihr hattet eben gesagt, ein Thema, wo man euch mit helfen könnte, wären auch Listings, wenn euch Firmen noch mehr Firmen listen würden und sowas, ne?
Klar. Also im Zusammenhalt mit strategischen Partnern, ja klar. Also wenn natürlich jemand wir haben ja funktionierende Produkte, die funktionieren im Handel. Wenn natürlich jemand über eine Handelskette uns da auf einmal einen neuen Markt öffnet, ist es natürlich super interessant für eine Skalierung. Und das ist dann auch wirklich für uns interessant als strategischen Partner, ja. Also das was du ja eben gerade gefragt hast, bringt uns viel mehr als jetzt ein reines
Investment. Ihr seid jetzt gerade in Hamburg, unter anderem auch, habt ihr erzählt, weil hier gerade so eine große Produktmesse ist oder wie sagt man das irgendwie, was ist ein Geschenkartikel?
Ordermesse,
Ordermesse genau. Für alle Arten von Haushaltsgeschenken,
Interior,
genau, die hier da läuft und da habt ihr dann auch einen Stand und bietet eure Produkte sozusagen auch an.
Genau, dort machen wir vor allen Dingen auch Kontakte, kommen mit Leuten ins Gespräch und unser Ansatz ist eben nicht, das einzelne Produkt zu verkaufen, sondern komplette Konzepte. Wir haben dort insgesamt 3 Marken vorgestellt und auch 3 Markenkonzepte und auch dort haben wir dieses Jahr die ersten Tests gemacht, wenn wir unsere Konzeptidee der Produktwelten, die wir darstellen, mit unserer Media Power kombinieren, dann sollten wir oder sind wir auch in der Lage, die Leute in die Stores zu steuern und da auch darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, daran liegt auch der Wert der Company. Wir sind nicht ein Handelsunternehmen, wir sind kein reines Media-Vermarktungsunternehmen, sondern wir haben ein Konzept, das sich online wie offline ergänzt. Und so gehen wir sozusagen auch mit unseren Handelspartnern um. Und das zahlt sich bisher sehr gut aus und das bauen wir oder wollen wir jetzt noch weiter ausbauen.
Wie muss man sich das vorstellen? Das haben wir am Anfang so ein bisschen zu kurz kommen lassen. Weil euer Rohstoff, euer Kernwert sind ja irgendwelche Menschen, die da sitzen in Freiburg und sich halt der Redakteure, genau, und sich diesen ganzen, bei uns ja übrigens genauso, Redakteure sind schon das Herze. Wie macht man das? Also wie findest du die? Fühlst du über Titanic ab oder aus der Uni raus? Ich meine, die müssen ja, wo erkennst du, dass du jemand irgendwie in der Lage ist, so jetzt 10, 20, 30 Sprüche am Tag zu generieren, das ist ja jetzt nicht jedermanns Sache.
Also ich habe glücklicherweise da noch immer ein sehr gutes Content-Gefühl, weil ich ja selber die Seite so lange alleine seit 2011 moderiert habe. Wir haben natürlich in Freiburg einen Standortvorteil und einen Standortnachteil. Der Nachteil ist natürlich, du hast nicht die Menge an Menschen, die auch
seit dem Startup-Bereich,
genau. Aber der Riesenvorteil ist natürlich, dass du mit Visual Statements sind wir dort mit dem, was wir anbieten, natürlich auch sehr einzigartig. Das heißt, wenn sich jemand in diesem Bereich auch bewirbt, bewirbt er sich sehr oft bei uns. Und wir haben...
Aber was schreibst du denn irgendwie, weiß ich nicht, Redakteur für genau. Statements? Ich meine, die meisten Redakteure, die denken eher, sie machen jetzt Berichterstattung aus Nahost oder so und nicht irgendwie...
Ja, das ist halt immer, genau, also es sind Content Creator, so heißt das Stellenprofil, aber letztendlich machen die Content Creator ja auch nichts anderes, als wenn du jetzt, wenn du das jetzt vergleichst mit einer Arbeit bei einer Zeitung zum Beispiel, da gibt es 2 große Unterschiede. Der eine Unterschied ist, dass wir natürlich eine andere Art haben, unseren Content zu verpacken. Es ist kürzere Statements, es ist snackable Content, so nennen wir das, extrem wichtig, visualisiert mit Photoshop etc. Das ist der eine Unterschied und das andere Unterschied. Und das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal bei uns. Unsere Content Creator machen zusätzlich auch die Creative-Kampagnen für Kunden wie zum Beispiel Vodafone oder...
Also das Agency-Modell, was ja gerade viele Verlage machen.
Genau, sozusagen. Genau. Aber wenn du in einen klassischen Verlag gehst, ist es ja auch immer so, dass zum Beispiel das Publishing getrennt ist jetzt von der Promotion-Abteilung, sag ich mal. Und bei uns kommt es aus einem. Warum kommt es aus einem? Weil wir dann auch in der Lage sind, eben solche Arten von Kampagnen an Kunden anzubieten, weil der published, ist so nah an der Zielgruppe dran. Also jeder unserer Content-Creator ist so nah dran,
verstanden, ne?
Weil er so ein Feedback bekommt, dass er 1:1 diese Insights für Marken anwenden kann. Und das macht das Modell so stark.
Sind das alles recht junge Leute, oder?
Genau, es ist eine sehr junge Redaktion. Durchschnittsalter ist...
Die
kommen halt
auch alle aus der Zielgruppe, die sind alle selber Social-Media-Nerds, sagen wir mal so. Und das macht es einfacher für uns natürlich, aber letztendlich brauchen die eine gewisse Social-Media-Vorbildung, was die alle haben, also einfach aus dem privaten Bereich. Die brauchen das Händchen für Trends und die auch zu erkennen. Sie müssen aber auch, und das ist sicherlich einer der großen Unterschiede zu der schreibenden Redakteurswelt, die brauchen ein hohes Zahlenverständnis. Und deshalb, die bekommen bei uns schon eine kleine Grundausbildung, weil es gibt im Markt eigentlich fast niemanden, wo wir anrufen könnten und fragen können, du hast du Lust zu uns zu kommen, weil da machst du eigentlich das Gleiche in Grün, das gibt's ja nicht. Und von dem her haben die gewisse, sage ich mal, eine gewisse Grundtalente und werden dann bei uns
Social Media Bootcamp.
Genau, werden da im Prinzip ausgebildet und bekommen dann vielleicht auch erstmal oder unterstützen erstmal, haben vielleicht eine kleinere Marke oder probieren sich da aus und lernen dann einfach auch mit den, sage ich mal, mit die schon länger
dabei sind. Sind die ersten abgeworben worden von Vodafone und Co.?
Na, man muss immer besser sein, damit man auch nicht...
Mehr Geld anbieten.
Na, um Geld geht's ja nicht. Im Grunde genommen, ich meine, wir sind eine der stärksten Facebook-Marken in Deutschland. Für uns zu arbeiten ist sicherlich auch, hat ein gewisses, gewissen Wert für die Leute, auch eine gewisse Reputation, die sie da bekommen. Aber wir machen uns natürlich auch nichts vor, es sind alles junge Menschen und wie immer, junge Menschen werden ihr Lebensmodell auch irgendwann mal noch verändern und dann wird's auch wieder neue junge Menschen bei uns geben müssen. Aber wir müssen sagen, wir gerade in der Redaktion in Freiburg ist die Fluktuation super gering. Also da sind so viele von Anfang an dabei. Das ist wirklich toll.
Auch weil sich die Themen ja immer weiterentwickeln. Ja? Also es ist jetzt ja wirklich, ne, siehst, also wir haben angefangen rein mit einer Moderation der eigenen Marken, dann kommen Kampagnen dazu. Das ist ja auch sehr abwechslungsreich. Wo hast du auch die Möglichkeit, von heute auf morgen dann auch in verhältnismäßig jungem Alter für so große Marken Kampagnen umzusetzen? Das muss man ja auch mal sagen, vom Stand weg.
Ja, und vor allen Dingen, wir geben sehr viel Verantwortung in die Hände dieser jungen Menschen. Und ich glaube, das ist sehr schwer, in größeren Firmen so viel Verantwortung gleich von Anfang an zu bekommen. Die haben sehr viele Freiheiten, dafür auch sehr viel Verantwortung. Und ich glaube, wir wertschätzen das auch sehr.
Noch eine kurze Unterbrechung und Hinweis auf die Hamburg Media School, mit denen wir ja seit Jahren eng kooperieren. Die Kollegen dort führen demnächst eine Innovation, Technology und Entrepreneurial Journalism Tour nach New York City tatsächlich durch. Vom 4. bis zum 10. November gibt es dort eine Reise in diese Stadt. Kleine Reisegruppe, man trifft bekannte Firmen von Bloomberg über Scientific American, auch Universitäten werden dort besucht. Also alle, die sich für diese Themen Innovation, Technologie, Unternehmertum in diesen Bereichen interessieren, mit der Hamburg Media School gerne mitfahren möchten, wendet euch an die Hamburg Media School. Die Ansprechpartnerin dort ist Birte Lübkes. Es gibt eine kleine Unterseite dafür, hamburgmediaschool.com/innovationfieldtrip-New York. Vielleicht auch einfach googeln, Hamburg Media School Innovation Fieldtrip New York, da wird es schon kommen. Man muss dazu sagen, die Preise starten ab 1590 Euro bis zu dem Normalpreis von 2099 Euro. Vielleicht kann man ja verhandeln, wenn man zu zweit mitkommt. Ich weiß es nicht. Wird es versuchen. Also, wer Lust hat, Anfang November nach New York und da was zu lernen möchte, denkt an die Freunde der Hamburg Media School. Okay. Sag mal ganz kurz, ihr kennt euch aus, Snapchat, spielst du eine Rolle?
Für uns aktuell nicht. Also es wird sowohl, merken wir, von Werbetreibenden nicht nachgefragt, als auch für unser Publishing-Modell sehen wir da im Moment keinen Bedarf. Wir beobachten das natürlich, aber im Moment ist die reine Fokussierung auf Facebook und Instagram. Wir haben ja auch mit Snapchat sehr viel rumexperimentiert, aber haben dann eben auch die Entwicklung gesehen, muss man ganz klar sagen, nach Instagram, nach Stories und der ganzen Verschiftung wieder hin zu Instagram. Und deswegen im Moment nein. Ich will nicht ausschließen, dass das so kommt. Wir glauben auch daran, dass die Marke VS mit ihrem Content oder die einzelnen Marken auf unterschiedlichen sozialen Netzwerken stattfinden können. Also das ist ja, ne, ob das jetzt Snapchat ist, Pinterest sind wir ja auch zum Beispiel, aber im Moment ist Snapchat für uns nicht relevant.
Und Pinterest auch nur am Rande?
Pinterest sind wir schon sehr stark vertreten, auch ein sehr starkes Wachstum und da haben wir auch schon erste Media-Kampagnen gefahren für...
Also wäre Pinterest Nummer 3?
Genau.
Und Nummer 4 wäre dann Twitter oder was? Oder?
Twitter sind wir gar nicht.
Und was gibt's noch?
Also wir sind, also für uns ist wirklich Facebook, Instagram ist beides sozusagen gleichwertig an Nummer 1. Dann kommt Pinterest. Und klar, wir haben ja auch noch, darf man nicht unterschätzen, unsere eigene Website. Ich meine, da haben wir auch sehr hohe Zugriffszahlen, weil natürlich die Millennials unseren Content lieben und den sich runterladen wollen und den ja auch, für die ist das ja valuable.
Also aber können die das nicht auch eigentlich selber machen? Also ich meine, wäre, was hält jetzt jemand davon ab, hinzugehen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt so einen geilen Spruch und druck mir den selber auf ein T-Shirt?
Können die machen, aber ich glaube, das ist wie immer in diesen Bereichen. Die wenigsten Leute haben die Talente, es wirklich schön zu machen. Und das war auch eine der Erfolgsfaktoren, Bilder mit Sprüchen am Anfang, wie wir ja auch manchmal gerne genannt werden, weil die einfach schön sind und weil sie eine gewisse Stimmung wiedergeben. Und die wenigsten Leute wirklich in der Lage sind, selber, da gibt es ja tausende von Apps, wo man sowas machen kann, aber scheinbar machen es die wenigsten und teilen dann lieber Ready to Go das in dem Moment, wo sie es von uns geliefert bekommen. Ja, aber theoretisch können
wir es. Und euer Modell, habe ich am Anfang im Vorgespräch gelernt, ist es, ihr unterscheidet euch ganz klar von diesen ganzen On-Demand-Firmen. Bei euch kann man nichts On-Demand konfigurieren, das ist alles von euch vorentschieden, weil bei On-Demand wären bei euch die Margen zu gering, ihr müsst in größeren Stückzahlen auch produzieren. Ihr wisst ja auch, welche Stückzahlen gefragt werden, also macht es auch Sinn, das zu tun. Deswegen, also On-Demand ist bei euch kein Aspekt.
Ja. On-Demand und Customizing machen wir eigentlich nicht oder machen wir nicht. Wir sind rein, das, was wir kreieren, gibt es zu kaufen. Man muss aber dazu wissen, dass wir ja gar nicht das kreieren, was wir kreieren wollen, sondern das ist ja durch den Content schon vorbestimmt. Wir sehen ja ganz genau, was spricht die Zielgruppe an. Wir werten aus, welche Statements haben besondere Aufmerksamkeit bekommen, welche will eigentlich die Community haben. Und von dem her sage ich immer, wir sind nicht Gallery, sondern Factory. Wir hören auf unsere Community und das gibt uns auch ständig recht oder die Community gibt uns recht, nämlich dass wenn wir die Statements rausfiltern, die eine besonders hohe Interaktivität und ein paar andere KPIs erfüllt haben, dann haben die auch einen sehr erfolgreichen Weg in der Produkt-Journey und es spiegelt uns dann auch der Handel wieder, nicht nur unser eigenes E-Commerce-Geschäft, sondern die Flächenproduktivität unserer Produkte sind extrem hoch im Vergleich zu anderen. Das bedeutet, wir sind quasi bestimmt von unserer Community und in dem Sinne etwas on-demand, aber auf andere
sehr
Art und
indirekt,
Weise.
Ja, ja. Genau. Crowd-on-demand sozusagen.
Crowd-on-demand, genau. Also Crowdsourcing.
Letzte Frage vielleicht. Ihr macht das bislang aber alles nur in Deutschland oder Österreich oder Schweiz, ne?
Also wir haben jetzt genau in Dach sind wir unterwegs. Also bei Media haben wir jetzt eine erste internationale Kampagne gefahren für den Kunden Osram. Und diese Kampagne haben wir erst in Dach gestartet und haben dann die stärksten Motive, stärksten nach Interaktionen gemessen, haben wir übersetzt und in die Länder Italien, Portugal und Schweden ausgespielt. Das hat dort noch besser von den Interaktionsraten funktioniert als in Dach. Das heißt, wir haben auch jetzt schon die ersten Anfragen für internationale Kampagnen, weil an sich das Modell funktioniert ja auch international, also vor allem auch wenn man sich in spanischsprachigen Ländern die Interaktionsraten anschaut, da ist es zum Teil ja noch dankbarer. Das heißt, das Modell des Data-Driven Contents ist internationalisierbar und das wäre dann tatsächlich, weil du ja vorher auch gefragt hast, wo geht die Reise hin, so eine Internationalisierung von Visual Statements ist dann tatsächlich wahrscheinlich auch was, wo man dann auch nochmal anders über potenzielle Investoren oder strategische...
Weil du dann eine spanische Redaktion bräuchtest.
Genau, und so. Genau. Ja, und weil du vor allem auch einen Mediavertrieb dann in Spanien bräuchst, aber wir können es im Moment hier aus, sogar Freiburg raus, nicht mal nur Berlin, können wir europaweit Kampagnen umsetzen. Ja? Also das haben wir gezeigt, dass das funktioniert und die Nachfragen kommen. Und das wäre dann wirklich auch ein Thema zu sagen, okay, wir internationalen Visual Statements, da sind wir vielleicht auch nochmal ganz anders jetzt in der Betrachtung, weil sowas dann aus dem eigenen Wachstum, aus dem eigenen Cashflow zu stemmen, das ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer.
Okay. Es gibt ja in den USA, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ich habe euch erzählt, dieses Barstool Sports, also das Fußball, nee, Football und Baseball und Basketball Community für irgendwie so, naja, Männer mit etwas derbem Humor, die es auch so machen, also auch jetzt sehr stark Content drucken und dann darüber zum Merchandise-Erlöse erzielen. Aber es gibt echt wenig andere Player sonst in dem Bereich. Auch in den USA gibt es keinen, der jetzt in eurem Content-Vertical unterwegs ist, oder?
Na, die meisten sind dann angebunden an On-Demand-Produzenten eigentlich. Und aber ja, wir wundern uns ehrlich gesagt auch. Wir würden auch gerne mal bei anderen abgucken, aber es traut sich niemand so richtig ran. Wir können es auch ein bisschen verstehen, weil die Komplexität dahinter ist schon enorm hoch und der Investor da rein ist auch hoch. Das heißt, es ist nicht einfach mal so gemacht und auch, sag ich mal, von der Produktentwicklung bis zur Auslieferung die ganze Chain abzubilden. Da haben wir jetzt auch 2 Jahre gebraucht, um das wirklich zu professionalisieren, dass man skalieren kann, weil das Beste und Schönste und dabei Schlimmste dabei ist natürlich auch von heute auf morgen auf einmal viele große Mengen und so weiter zu bewältigen. Da haben wir auch sehr viele Learnings gehabt und das hört sich immer sehr einfach an, aber die Operations dahinter ist doch sehr aufwendig.
Und ich glaube, eins mit der größten Themen ist, was wir beide gelernt haben, Brandbuilding. Also warum wollen denn jetzt, ich kann es im Media-Bereich jetzt als Beispiel sagen, warum wollen große Marken auf Visual Statements? Diese Marke haben wir aufgebaut seit 2011 organisch, haben mittlerweile einen Bekanntheitsgrad und einen Trust. Das kannst du nicht von heute auf morgen einfach, wenn du jetzt einen ähnlichen Content machst und so baust du keine Marke auf. Und deswegen, weil es als Marke wahrgenommen wird, tragen es ja auch die unsere Kunden als T-Shirts, nehmen das als Markenprodukt wahr. Also unsere Merch-Artikel sind ja auch im Vergleich nicht die günstigsten, das muss man ganz klar sagen. Es gibt andere T-Shirts, die kosten, also ein T-Shirt, wo ich jetzt sage, wo jetzt ein Spruch drauf gedruckt ist, sind wesentlich günstiger. Aber Brandbuilding ist für uns essentiell als für dieses Geschäftsmodell und so entstehen auch unsere Marken und dementsprechend investieren wir unglaublich viel Geld in Content, um daraus Marken zu machen, weil nur dann funktioniert auch das Geschäftsmodell.
Bleibt eigentlich schon Geld übrig bei allem?
Für euch so, um mal einen Porsche zu kaufen oder so?
Porsche,
ah.
Porsche.
Also ein Porsche.
Ich habe ein neues Fahrrad mir. Ich habe in Freiburg tatsächlich, brauchst du kein Auto, aber ach, ich glaube, da sind wir
ich liebe
beide.
Carsharing.
Genau. Nee, also wir beide haben großen Spaß daran.
Also investiert
jeden,
alles in die
genau, jeden Cent zu reinvestieren und sind da, glaube ich, beide sehr.
Alles klar. Wir sind gespannt, was ihr, wozu diese Reinvestments dann führen. Ne? Also was ihr da genau jetzt sozusagen weiter aufbaut. Richtig geiles Modell. Glückwunsch.
Dankeschön.
Danke.
Sponsor. Gibt es echt nicht so häufig. Diese Lücke gesehen, super exekutiert. Ja, schon richtig cool. Und ja, noch ein bisschen unterm Radar bislang. Ne? Also ich weiß, es gab schon mal Artikel hier und da, aber so richtig, eigentlich für die Größe, die ihr jetzt habt und für das Modell, was ihr da fahrt, das ist ja schon echt irgendwie doch sehr progressiv und neu. Finde ich hoffentlich der ein oder andere noch Spaß daran, euch zu hören und das jetzt hier sozusagen erstmal so durchzuholen, was ihr erzählt habt. Vielen Dank dafür.
Wir danken.
Danke für die Einladung. Danke, dass du uns entdeckt hast.
Ja. Ja, viel Erfolg, ne?
Danke.
Ein
gutes Statement in den nächsten Tagen, Stunden. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ganz kurzes Schlusswort in eigener Sache und Hinweis auf unser jährlich stattfindendes Legal Update, also einen Tag, an dem wir uns hier beschäftigen mit den Fragestellungen im Spannungsfeld zwischen Recht, Gesetz und digitalen Themen. Wir machen das gemeinsam mit den Kollegen von CMS, also der Rechtsanwaltskanzlei CMS, die da einen ganz großen Schwerpunkt haben, sich damit extrem gut auskennen. Wir haben aber auch noch einige andere Experten aus verschiedensten Themenbereichen eingeladen, sich sozusagen auszutauschen, vorzutragen, zu berichten. Es geht natürlich um Kennzeichnungspflicht, es geht um die neue Datenschutzgrundverordnung, es geht aber auch um Legal Tech, es geht um Kundenakquise, was geht nicht. Der ganze Tag am Ende richtet sich an Juristen, an Rechtsexperten in großen Konzernen oder bei Brands, Menschen, die digitale Welt auch rechtlich mitgestalten wollen oder müssen, kommt vorbei beim Legal Update am 8. November 2018 hier in der Schanze im Alten Mädchen, so heißt die Location. Die Website dazu heißt omr.com/legalupdate. Hoffentlich bis bald.